Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Die Stickoxidwerte in Hamburg, die von Europa vorgegeben worden sind, werden an den Straßen in Hamburg deutlich überschritten.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner. Das ist Episode 104 von Geography Frontline. So, nach einer kurzen Pause, in der ich euch Zeit gegeben habe, nachzuhören, die letzten Episoden. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen wieder auf dem Laufenden. Machen wir jetzt weiter mit Episode 104. Und es geht schon ein, zwei Mal angekündigt in den letzten Episoden um die Umwelthauptstadt von Europa. Wow, Europas Umwelthauptstadt. Und es geht auch um nochmal um Europa, und zwar um Europas Grenzen. Und dazu beginnen wir gleich und tragen noch was von letzter Episode nach. Wenn ihr euch dran erinnern könnt, in Episode 103 von Geography Frontline haben wir darüber gesprochen, wie die EU-Außengrenzen geschützt werden sollten. Es gab dazu ja einen aktuellen Tatort von Radio Bremen. Über die Ausstrahlung haben wir geredet, bisschen diskutiert, und ich hatte euch ein paar Clips vorgespielt dazu. Und im Rahmen dessen, wie also unsere Grenzen der EU vor illegaler Migration geschützt werden können, dazu hatten wir auch eine Quickvote. Schutz der EU-Außengrenzen war die Frage. Tja, Antwortmöglichkeit A, die ihr abgeben konntet bei der Quickvote, sollte noch verstärkt werden, der Schutz der Grenzen, haben 25% der Frontliner geantwortet. Naja, der Schutz der Außengrenzen ist adäquat geregelt, meinen auch 25%. Weg damit mit den Grenzen, meint niemand. Und 33%, und das ist die Mehrheit, sagen, wir schotten uns zu sehr ab. Es gab aber auch eine andere Meinung noch, und die haben 17% vertreten. Dazu schreibt Steffen unter anderem, meiner Meinung nach müssten dringend neue Strukturen geschaffen werden. Wie meinst du das, Steffen? Er sagt, Abschottung verstärkt Probleme und wird Asylsuchende und Flüchtlinge auch in Zukunft nicht abschrecken. Na okay. Schon jetzt riskieren viele bzw. zu viele Menschen ihr Leben, und seit Frontex, also seit dieser Organisation, die eingesetzt worden ist von Seiten der EU, diese unabhängige operierende Organisation zum Schutz der EU-Außengrenzen. Also seit Frontex wurde eher zugesehen, anstatt zu handeln und zu helfen. Wir brauchen eine aktive Seenotrettung und nicht bloß Grenzschützer, schreibt er in Anführungszeichen Grenzschützer. Oft wird nicht eingegriffen, weil Frontex gar nicht darf. Okay. Frontex darf nicht eingreifen, wenn jemand in Seenot ist? Müsstest du mal erklären. Ich bin der Meinung, dass das zumindest doch gegeben ist. Wenn ein Schiff in Seenot ist, dann muss geholfen werden, oder nicht? Vielleicht kannst du nochmal vielleicht irgendwas dazu posten, schickst kurze E-Mail an comment@geography.de oder sprichst deine Erkenntnisse oder wie du es gemeint hast dazu auf die Voicemail. Ihr wisst ja, Frontliner, oder auch für alle, die das erste Mal zuhören bei Geography Frontline. Ihr könnt die Skype Voicemail anrufen. Skype-Name ist Geography, beziehungsweise eine ganz normale Telefonnummer gibt's dazu auch, die 0611 150 99 60. Und da könnt ihr dann einfach nach einem Ansagetext, wie ein ganz normaler AB-Spruch, nach dem Pieps eure Meinung hinterlassen, und das Ganze landet als MP3-Datei direkt bei mir, und ich kann es dann in die nächste Episode einbauen. Super Sache. Macht davon Gebrauch. Also, wie meinst du das, ja? Frontex darf nicht eingreifen bei Seenot? Oder in Seenot geratenen Schiffen. Okay. Weiterhin, sagt Steffen, braucht die EU ein gemeinsames Zuwanderungsrecht unter humanitären Gesichtspunkten. Also Stichwort Menschenrechte nur für uns. Was allerdings schwierig ist. Ich persönlich halte die EU in ihren derzeitigen Strukturen eigentlich für gescheitert. Müsste eigentlich wie viele supranationale Gebilde zukunftsfähig gemacht werden. Ah, okay. Was meint ihr, Frontliner? Hat Steffen da recht? Kann man das, klar kann man es auch anders sehen, aber was für eine Meinung habt ihr dazu? Ist die EU gescheitert im Prinzip in diesen Strukturen jetzt, wenn man das auf Soziale bezieht zumindest? Gerade bezüglich sozialer Gesichtspunkte gibt es viel zu wenig Zusammenarbeit, sagt er. Das betrifft nicht nur die Zuwanderung, Aber nicht nur eigene Strukturen stehen auf dem Prüfstand, sondern es muss auch Aufgabe der EU sein, Fluchtursachen weltweit zu bekämpfen. Klar, Verhinderung der Migration durch Schaffung besserer Ausgangsbedingungen im zuflüchtenden Land, ja, in der Herkunftsregion. Dabei geht es auch nicht um bloß Gutmenschentum, sondern es muss auch um eigenes Interesse gehen, also im eigenen Interesse gehandelt werden. Unwürdige Lebensbedingungen weltweit schaffen nicht nur Flucht und Migration, sondern auch Kriege und Terrorismus, die wiederum unsere Lebensgrundlagen in einer globalisierten Wirtschaft bedrohen. Okay, das ist ein guter Punkt. Schön quergezogen, was es bedeutet. Also dieses klassische, ist mir egal, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Das ist eben nicht so, Steffens Meinung nach zumindest. Würde ich soweit aber auch unterschreiben. Ich finde, das ist eine gute Einstellung und eine gute Sichtweise. Aber wer überhaupt migriert, darüber gibt es auch schon Untersuchungen, auch schon ein paar geografische Texte. Ob die folgende Einschätzung richtig ist, darüber könnte man ja mal nachlesen und sich Gedanken machen, ob das so zu unterstützen ist, was ich hier gefunden habe. Ich habe einen Aufsatz rausgesucht aus dem Journal of Population Economics aus dem Jahr 2005 von Hendrik van Dalen und Hendrik van Dale wahrscheinlich und George Grunewald und Jeanette Scholl. Die schreiben Out of Africa, What Drives the Pressure to Emigrate? Mhm. Also, weshalb besteht der Zwang überhaupt oder ein Bedarf zu migrieren, auszuwandern, emigrate? Und da steht, ich lese mal rein, Who intends to leave Africa and what drives people to emigrate? For the cases of Ghana, Senegal, Morocco and Egypt, we examined people's stated intentions to emigrate. Also, die drei haben hier wohl eine Studie durchgeführt, in der sie wirklich Migranten gefragt haben, warum? Was sind die Gründe für eure Emigration? The large majority wants to move out of Africa and the typical potential migrant was found to be young, male, displaying relatively modern values and optimistic about the net benefits of emigration. Naja, gut. Das ist so ein bisschen so eine Frage, oder? Also der typische Migrant ist jung, männlich, hat eine ziemlich moderne Ansichten, Lebensweise und ist sehr optimistisch, wenn er so in die vernetzte Zukunft blickt und die Vorteile, die er aus der Emigration und Immigration in Länder wie die EU zum Beispiel ziehen wird oder könnte. Vielleicht diskutiert ihr das oder lest nochmal rein. Ich stecke euch den Link dazu, beziehungsweise die bibliografischen Angaben in die Shownotes. Ihr wisst, oder ich sag's auch für alle, die neu dabei sind und das noch nicht sich angeguckt haben, auf der jeweiligen Episodenseite, also heute von Episode 104 bei Geography Frontline, auf geography.de, auf unserer Webseite, könnt ihr euch direkt immer anschauen, aus was ich zitiert habe, was für Quellen angegeben worden sind, welche Videos benutzt wurden und so weiter, welcher Song gespielt wurde. Das alles steht dort in den Shownotes nachzulesen, am besten direkt gleich verlinkt und anklickbar, zum Beispiel zu Volltext-PDFs. Und auch der Link zu dem heutigen Artikel hier von Van Dale, Grunewald und Scholl stecken in den Shownotes. Genauso wie auch der Artikel von Linda Morris aus dem Jahr 1997 mit dem Titel Globalization, Migration and the Nation State. The Path to a Post-National Europe? Fragezeichen. Also sind wir auf dem Weg zu einem postnationalen Europa, in dem also die Nationalstaaten überwunden werden? Und da heißt es, in practice, it is in the interests of each state to defend its borders by being less generous than the rest, so as not to attract refugees who will have only one chance of applying to an EU country. Klingt hier so, und das würde ich auch ganz gerne nochmal nachrecherchiert wissen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Ahnung schon auf dem Gebiet, dazu vielleicht schon mal eine Hausarbeit geschrieben oder so, oder eine Abschlussarbeit oder einen interessanten Text in der Hand gehabt. Oder recherchiert es für Frontline einfach nach. Wie das aussieht, kann ich als Migrant nur in einem EU-Land einen Antrag stellen und danach in keinem zweiten mehr? So dass das dazu führt, dass die Nationalstaaten sich gerade nicht auflösen, sondern vielleicht wirklich eher versuchen, ihre Grenzen so zu schließen, dass sie immer eine leicht schlechtere Bedingung oder leicht schlechtere Bedingungen stellen zur Einwanderung als die Nachbarstaaten. So dass man sagt, manchmal gehe ich lieber nach Frankreich als nach Deutschland, weil hier ist es ein bisschen schwieriger, einen richtigen Bleibestatus zu bekommen. Ja, oder zum Beispiel als politischer Flüchtling anerkannt zu werden und so weiter. Tja, beide Artikel, die ich euch jetzt angegeben habe, habe ich recherchiert und gefunden bei JSTOR. Kennt ihr die Seite? Gerade mal so als kurzen Einschub zur Recherche. JSTOR, also jstor.org, ist eine Webseite, wenn ihr einen Uni-Account habt. Bei den meisten deutschen Unis wird da eine Verlinkung bestehen, habt ihr einen direkten Zugriff auf viele Volltexte und auf eine sehr gute interdisziplinäre Suche auch, also nicht nur geografische Suche von hauptsächlich englischsprachigen Fachartikeln. Das ist interessant, ich habe da auch einfach mal eingegeben, also Migration, Africa, EU und dann habe ich unter anderem diese beiden Artikel gefunden als Volltext-PDF, konnte da reinlesen und euch davon jetzt einfach direkt was vorlesen, fand ich eigentlich ziemlich klasse. Ist eine gute Möglichkeit, auch hier wieder digital zu recherchieren und tja, man muss nicht immer nur in die EUB rennen, um dann irgendwie gescheite Literatur zu finden. Geht auch digital. Und zum Übergang auf die nächste Thematik kommt jetzt ein Song, der sich ein bisschen mit Städten bzw. mit Downtown beschäftigt. Das ist Matthew Ebel aus dem Album Goodbye Planet Earth. Ja, und der Song, habe ich ja gesagt, der heißt Downtown. Gibt's auch bei iTunes zum Runterladen, das gesamte Album. Ich stecke euch den Link dazu auch in die Shownotes. Und ansonsten findet ihr es auch auf music.mevio.com. Swing.
as hell. He gives you money, but honey, your daddy don't give a damn unless you got a Johnny and you're going downtown, yeah. Oh, Lord, yeah, take me downtown. Oh, take me downtown. Yeah, take me downtown.
Matthew Ebel, der Song Downtown aus dem Album Goodbye Planet Earth. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.mevio.com oder bei iTunes. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Und weil wir gerade bei Goodbye Planet Earth waren, habe ich gerade, während ich den Song gehört habe, so ein bisschen auf meinem Desktop geschaut, also auf meinem Schreibtisch, um das mal nicht so neudeutsch zu sagen, und habe hier gerade so einen kleinen Briefbeschwerer in Form einer in Acryl gegossenen Weltkugel in die Hand genommen. Habe ich in Seattle bekommen, geschenkt bekommen auf dem Geografentag, war das so ein kleines Giveaway, oneworldglobalgifts.com steht drauf, und da habe ich direkt mal nachgeschaut, ich fand's lustig, die Webseite stecke ich euch auch noch in die Shownotes, gibt so kleine, also es gibt hunderte von verschiedenen Globen, für Geografen ja auch irgendwie so als kleine Goodies, nicht so uninteressant, jeder sollte welche besetzen, schöner freudscher Versprecher, besitzen mehrere Welten und so, ja, und ich habe gerade gesehen, also eben so kleine Weltkugel, irgendwie in durchsichtigem Polyacryl irgendwie eingeschweißt und Europa ist grün dargestellt. Mhm. Naja, stark generalisierte Grenzen übrigens. EU lässt grüßen. Und das Grüne, auch wieder schöner Übergang zum nächsten Thema. Das ist das Thema Umwelthauptstadt. Und seit einiger Zeit, also eben Europas Umwelthauptstadt, Europa muss grüner werden. Seit einiger Zeit haben wir dieses Thema jetzt auf der Liste. Ich habe in den letzten zwei Episoden, glaube ich, dazu ein bisschen was angeteasert und hatte euch auch gebeten, vielleicht mal reinzuschauen in die Thematik Umwelthauptstadt Europas, um Feedback gebeten und bisher kam nichts. Tja. Und okay, ich muss sagen, es ist wirklich wesentlich größerer Aufwand, die Show zu produzieren. Auch deswegen zum Beispiel, oder vor allem deswegen erscheint die Episode 104 heute an einem Dienstag und nicht an einem Montag, weil ich es einfach gestern nicht mehr gepackt habe, den ganzen Krempel zusammenzuschneiden. Denn ich muss dann die Themen allein recherchieren. Und bis auf Steffens Feedback, das ich schon vorgelesen habe, kam diese Woche nichts rein. Und naja, sollte schon sich ein bisschen ändern, wieder angleichen. Wenn wir so jede Woche eine Handvoll Feedback wenigstens haben zu unterschiedlichen Themen, kann ich wesentlich einfacher eine Show auf die Beine stellen. Und wir haben ja auch viel mehr Meinungen dann. Ihr müsst euch nicht dauernd anhören, was Thorsten glaubt. Ist ja auch vielleicht interessanter. Aber ich könnte jetzt ja auch sagen, wir lassen das Thema gehen, aber ich finde es echt spannend. Und von daher würde ich mal sagen, es geht heute aufs Haus. Worum geht's? Es geht um das Thema Umwelthauptstadt.
Hamburg, die Umwelthauptstadt. Ein toller Titel für die Hansestadt, die ganz ohne Umweltzone auskommt.
Es scheint also in Hamburg, also Hamburg ist Umwelthauptstadt im Moment, Umwelthauptstadt 2011 von Europa, allerdings ohne Umweltzone, also das heißt, die Autos können da fahren, wie sie wollen, auch die alten 70er Jahre Käfer, vielleicht naja, irgendwie ganz schön für das ja, Ambiente, Atmosphäre einer nostalgischen Stadt, aber nicht unbedingt wirklich so sauber.
Die Stickoxidwerte in Hamburg, die von Europa vorgegeben worden sind, werden an den Straßen in Hamburg deutlich überschritten.
Das war jetzt gerade ein O-Ton vom jemanden vom BUND, von Manfred Brasch. Und da muss ich schon sagen, klingt heftig. Also richtig viel Stickoxidwerte. Ist es jetzt ein Spaß mit der Umwelthauptstadt oder was?
Hamburg ist Umwelthauptstadt mit einem nagelneuen Kohlekraftwerk.
Was?
Im Stadtteil Moorburg werden in Zukunft mehr als 8 Millionen Tonnen CO2 produziert. Jährlich.
Ach was. Was? 8 Millionen Tonnen CO2? Ich werde verrückt. Naja gut. Ich habe nochmal nachgelesen zu dem Kohlekraftwerk. Es ist kein PR-Gag mit der Umwelthauptstadt, stimmt schon. Und das Kraftwerk zählt auch nicht zu Hamburg, obwohl es auf Hamburger Stadtgebiet steht, sondern das produziert für ganz Deutschland. Von daher wird das irgendwie nicht mit eingerechnet in die, Ökobilanz sozusagen. Tja, aber gut, vielleicht verstehe ich das Ganze mit der Umwelthauptstadt ja auch falsch. Und es geht gar nicht darum, eine Stadt zu finden, die möglichst schön grün ist, sondern um noch was ganz anderes.
Dass es aber auch darum geht, die Bereitschaft von Städten insgesamt zu stärken, sich ehrgeizige Ziele zur Verbesserung zu setzen. Und dass es auch um die Schaffung einer Vorbildfunktion geht, die sich natürlich dann auf den ganzen europäischen Kontext bezieht.
Ach so, okay. Das war gerade ein Auszug übrigens. Ich weiß leider nicht, von welcher Abgeordneten, aber von einer Abgeordneten aus dem Hamburger Parlament, der Regierungsparteien. Also, ist die Idee der Umwelthauptstadt nicht unbedingt so Auszeichnungen zu vergeben, europaweit für bereits bestehende tolle Leistungen auf dem Bereich, im Bereich von ja Öko-Nachhaltigkeit und so weiter, sondern auch einen Anreiz zu schaffen, für Städte auf einen guten Weg zu gehen, ein Umdenken stattfinden zu lassen, initiiert von Seiten der Stadt als Anreiz für die Bevölkerung und Investoren dort zum Beispiel. Also auch so eine Vorbildfunktion, eine staatliche oder von der Seite der Stadt zu übernehmen für die gesamte Gemeinschaft der Stadt. Auf der Webseite der Europäischen Kommission zur Umwelt, also European Commission Environment, steht dazu, Europe is an urban society, also wir sind eine urbane Gesellschaft in Europa, with many environmental challenges to face. Ja, also wir müssen uns vielen Umweltaufgaben stellen und vielen Problemen, Herausforderungen. The European Commission has long recognized the important role that local authorities play in improving the environment and their high level of commitment to genuine progress. Also die Europäische Kommission hat schon lange das mitbekommen, dass die Stadt, also gerade Local Authorities, ja, sowas wie die Stadtverordnung, Verwaltung und Regierung, eine große Rolle dabei spielt, wie halt mit Umweltfragen umgegangen wird. Lokal. Ja, also da haben wir so eine lokale, globale Geschichte. The Award. Worum geht's also bei dieser Auszeichnung? Aims to provide an incentive for cities. Also es geht um Anreizmittel für Städte. Incentive. To inspire each other and share best practices. While at the same time engaging in friendly competition. Also wir sollen uns gegenseitig pushen, eine Stadt, die nächste, irgendwie es besser zu machen, grüner zu werden. Und dabei halt in einer freundschaftlichen, Competition, also in einem Wettkampf miteinander zu stehen. In other words, the cities become role models for each other. Also sie werden gegenseitig einfach Musterstädte. Für sich gegenseitig. Wow. Klingt super. Kann man alles nachlesen auf der Webseite der European Commission Environment. Den Link dazu stecke ich euch auch in die Shownotes. Und die Frage ist, wie sollen das jetzt in Hamburg umgesetzt werden? Wenn wir jetzt so hören, Kohlekraftwerk, okay, zählt nicht. Hohe CO2-Belastung, Stickoxide, ganz heftig, keine Umweltzone. Wie sieht's denn da aus? Hören wir mal rein. Das erste, was ich euch vorgespielt hatte, waren O-Töne aus der ARD und dann eben einmal aus der Stadtverordnetenversammlung. Und jetzt kommen O-Töne aus einem Beitrag von der Deutschen Welle.
Die Stadt hat sich auf die Fahnen geschrieben, in 10 Jahren 40% weniger klimaschädliches Treibhausgas gegenüber 1990 in die Luft zu stoßen.
40% weniger als 1990. 2020, okay. Ist das ein gutes Ziel? Müssten wir mal in Kontext setzen. Aber gut, okay, also das ist schon mal eine Sache, die gemacht werden soll. Gibt's noch was?
Vorzeigearchitektur mit höchsten Umweltstandards. Darauf setzt die Stadt bei öffentlichen Bauvorhaben.
Also, gilt auch für die Stadtplanung und Architektur. Es ist also durchaus auch, wie ihr seht hier, geografisch relevant. Also bei eben Planung von neuen Gebäuden. Wie gesagt, für die Stadtplanung ist dann durchaus auch so ein Titel mit relevant, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie sich das Bild der Stadt verändert. Siedlungsgeografisch, wenn man so will.
Wenn wir das CO2-Problem lösen wollen, dann müssen wir es in den Städten lösen. Und dann sind solche Umnutzungen wie beispielsweise einer Mülldeponie zu einem öffentlichen Ort mit einer regenerativen Energieanlage natürlich Beispiele, die weltweit kopiert werden sollten, weil das der richtige Schritt ist auf dem Weg zur Klimaneutralität unserer Städte.
Das war jetzt gerade noch ein O-Ton, auch aus dem Deutsche Welle-Beitrag von Uli Wellwig. Der ist bei einer Initiative, die sich dafür einsetzt, in Hamburg auf einer Mülldeponie, die jetzt so renaturiert ist, also oben schön grüner Rasen drauf, eben Solarpanels zu setzen und damit dann ja auch Energie zu erzeugen und einfach das Ganze begehbar wieder zu machen. Okay, also dann haben wir vielleicht sogar einen wirtschaftsgeografischen Aspekt, ne? Nicht nur einen ästhetischen, ebenso siedlungsgeografisch, dass das Ganze verschönert wird wieder, das Stadtbild, dass man eben keinen Müllberg hat, sondern das Ganze schön irgendwie so bewachsen ist und renaturiert, dass man drauf rumlaufen kann, sondern auch Solarpanels, das geht dann auch wieder in Richtung eben Wirtschaftlichkeit und auch in Richtung erneuerbarer Energien, also auch Nachhaltigkeit. Kann sich gegebenenfalls sogar rechnen, oder?
Wir merken jetzt schon, dass mit dem Umwelthauptstadt ja ganz viele solcher Projekte auch aus dem Boden sprießen und viele sagen, oh ja, da wollen wir mitmachen. Und das ist auch einer der zentralen Gedanken, die ganze Stadt soll mitmachen.
Tja, das finde ich doch spannend, oder? Alle sollen mitmachen. Jetzt haben wir nämlich letztlich noch von einem Vertreter der Stadt, von Enno Isermann aus Hamburg, genau noch einen sozialgeografischen Punkt genannt bekommen, das Mitmachen. Ja, es geht also um eine Veränderung des Verhaltens der Bevölkerung, um ein Umdenken. Könnte man auch so noch sehen, was dieser Award bringen soll. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ihr habt ja auch noch gehört, was für Probleme es in Hamburg gibt und was haltet ihr denn davon? Also nicht nur der Tatsache, dass das Ganze jetzt an Hamburg vergeben worden ist, sondern von dem Konzept. Was haltet ihr von dem Konzept, einen Titel zu vergeben, Europas Umwelthauptstadt, der jährlich dann eben rotiert? Überzeugt euch das? Oder überzeugt euch das eher nicht? Auf der Facebook-Seite von Frontline, da sind wir ja auch vertreten und wenn ihr da noch nicht unterwegs seid und habt einen Facebook-Account, gebt einfach mal Geography ein, dann werdet ihr sofort drauf verwiesen. Ich glaube, die Webseite ist, was heißt, ich glaube, ist gut, ist facebook.com/geography, dann kommt ihr auch in unser Facebook-Forum und könnt dort auch mitdiskutieren und kommentieren. Da habe ich ein Video gepostet vor 1-2 Tagen, das auch zu der Thematik gehört. Da könnt ihr auch mal reinschauen einfach und schickt mir dann eure Ideen, also postet die dort direkt oder schickt mir eine E-Mail oder sprecht mir eure Kommentare auf die Voicemail und eine Quickvote dazu machen wir natürlich heute auch noch. Also, die Frage der heutigen Quickvote beschäftigt sich mit dem Thema Umwelthauptstadt und zwar als komplettes gesamtes Konzept. Hamburg als Europas Umwelthauptstadt. A. Ist eine Chance für die Stadt. Oder ihr entscheidet euch für Antwort B. Ist ein positives Zeichen. Oder vielleicht doch eher C. Na, ich denke, das ist ein PR-Gag. Vielleicht darf es aber auch Antwort D sein. Ha! Der absolute Witz, Hamburg als Europas Umwelthauptstadt. Oder ihr habt eine ganz andere Meinung. Dann könnt ihr auf der heutigen Episodenseite bei Episode 104 von Geography Frontline auf geography.de und dann unter Seite Frontline eine andere Meinung anklicken bei der Quickvote. Und dann schreibt ihr mir dort vielleicht noch in die Kommentarfunktion der Quickvote, was denn wirklich eure Meinung dazu ist, wenn es nicht eine Chance für die Stadt, positives Zeichen, PR-Gag oder der absolute Witz sein sollte. Ihr könnt natürlich auch auf der Facebook-Seite vorbeischauen, denn da poste ich jetzt heute Abend nach dem Bereitstellen der Episode auch noch diese Quickvote, dass ihr dann auch noch den direkten Link habt, um eure Meinung kundzutun. Zwei Links, zwei weitere zur Klimahauptstadt Hamburg und zu einem unabhängigen Umweltportal, umwelthauptstadt.de, stecke ich euch auch noch dazu in die Shownotes. Und zum Ende der heutigen Episode zu den Ankündigungen kommt ein Vorschlag bzw. eine Ankündigung von Lukas. Der hat mir heute übrigens auf dem Campus noch einen Zettel reingereicht ins Büro, fand ich sehr nett, danke dir dafür. Von der Leipziger Summer School 2011. Das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es mich selbst nicht vielleicht ganz so betrifft, weil es hier sich an Studierende vor allen Dingen richtet, das Angebot. Und zwar eben um eine Summer School, die in Leipzig stattfindet, vom 28.08. bis 3.09.2011 unter dem Titel Die Hydropolis Leipzig. Hydropolis, was soll das sein? Hydropolis, irgendwas mit Wasser? Lesen wir rein. Auf der Webseite steht die diesjährige Summer School der Geowerkstatt Leipzig und dem Institut für Geographie der dortigen Universität beschäftigt sich mit Leipzig als Wasserstadt Na, das passt nämlich eigentlich ganz gut zu unserem Umweltthema, oder? Abgesehen davon, dass die Stadt sehr gut über den Karl-Heine-Kanal entdeckt werden kann, beherbergt sie auch eine der größten Auenwaldlandschaften Europas. Wow. Darüber hinaus entwickelt man seit Jahren das Braunkohleabbaugebiet im Leipziger Umland zu einer 18 Seen umfassenden Seelandschaft. Ein Projekt, welches für die gesamte Region neue wirtschaftliche Impulse setzt und die Attraktivität steigern soll. Also hier wird auch wieder eine Altindustrie, Fläche, Tagebau umgewandelt, renaturiert und landschaftlich in Wert gesetzt. Im Rahmen von Exkursionen und Führungen wird es bei der Summer School darum gehen, die Fragen zu beantworten, wo sich daraus Chancen für neue Wohn- und Lebensqualität ergeben, wer das Konzept Wasserstadt Leipzig forciert und wer davon profitiert. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Ich finde es ganz spannend. Das Ganze kostet, keinen Schreck kriegen, ein bisschen Geld, 120 Euro. Ist nicht so wenig. Allerdings, wenn man überlegt, das ist eine Woche. Eine Woche lang Summer School, also richtig so in Workshops arbeiten, Exkursionen machen, fünf Tage oder sechs Tage die Woche von morgens bis abends unterwegs sein mit einem komplett aufgestellten Programm. Da kann man schon einiges mitnehmen. Das könnten gut investierte 120 Euro sein, wenn ihr euch dafür interessiert. Also pro Tag dann irgendwie runtergebrochen sind es dann noch 20, 25. Kann man vielleicht drauf sparen, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich stecke euch, wie gesagt, den Link in die Shownotes. Schaut da rein, für wen es was ist und interessant sein könnte. Der fährt dann vielleicht Ende August, Anfang September nach Leipzig. Und für alle anderen und auch für die, die da hinfahren, gibt es auch in der nächsten Episode wieder einiges zu diskutieren von Geography Frontline. Dann kommt nämlich Episode 105 mit neuen Erkenntnissen, eventuell zur Umwelthauptstadt, vielleicht auch zur Hydropolis Leipzig, wer weiß. Oder weiter zu Frontex oder etwas ganz anderem, was ihr geografisch so interessant findet. Schickt mir Feedback. Die Show kann's gebrauchen. Und schaut, dass noch mehr Leute Frontliner werden. Das Netzwerk sind wir.